Hallo, hi.
Was hat den Ausschlag gegeben, sich in dieses Abenteuer zu stürzen? Wann waren Sie so weit, dass Sie gesagt haben, das mache ich?
Also ich habe 2015 oder 2016 bin ich die US-Westküste mit dem Fahrrad gefahren, ganz spontan. Das war die erste Radreise. Und dann habe ich das Fahrrad wieder verkauft in San Diego und bin mit dem Rucksack weiter Richtung Panama gereist. Aber irgendwie habe ich das Fahrrad dann so sehr vermisst, dass ich wusste, die nächste Reise wird auf jeden Fall eine lange Fahrradreise. Und da ich dann bis Panama mit dem Rucksack gekommen war, war dann klar, die fängt dann in Kolumbien an. Und dann, ja, ist es so ein bisschen eskaliert.
Schöner Begriff in diesem Zusammenhang. Wo kommt dieses Fernweh bei Ihnen her?
Oh, das ist quasi, ja, habe ich schon ganz lange. Also ich habe damals eine Woche nach dem Abi bin ich direkt in die USA gegangen für ein Jahr als Au-pair und dann war ich mit dem Rucksack in Australien und Südostasien und dann Nord- und Zentralamerika. Also es ja, reißt mich irgendwie immer in die Ferne. Das Fernweh ist dann doch auch immer sehr groß und ja, deswegen ist das quasi irgendwie schon immer so.
Und die entlegensten Länder, die Sie jetzt mit dem Fahrrad bereist haben, welche waren das?
Also ich würde schon sagen, dass so, wo man wirklich so in the middle of nowhere ist, waren immer die Hochgebirge. Also jetzt zuletzt dann in Zentralasien, Tadschikistan, Kirgisistan, Kasachstan, aber auch in den Anden in Chile oder Bolivien kann man auch mal in den Bergen so 3, 4 Tage niemanden sehen und allein mit der Natur sein.
Wie lange waren Sie insgesamt unterwegs, wenn wir die Corona-Pause abziehen?
Also 7 Monate vor Corona und dann bin ich nach Corona im April 2022 wieder los und bin jetzt im September diesen Jahres dann wieder gekommen. Sich ausrechnen, aber ja, dann irgendwie knapp 2 Jahre ungefähr.
Ich habe den Trailer gesehen. Wie oft haben Sie insgesamt geweint auf dieser Reise aus Verzweiflung, Erschöpfung oder Einsamkeit? Es scheint viel gewesen zu sein.
Ja, also ich bin ein sehr emotionaler Mensch, würde ich mal behaupten. Und klar, wenn man dann irgendwie auch alleine reist, dann ist man ja auch seinen Gefühlen immer ausgesetzt. Sowieso auf dem Fahrrad kommen manchmal irgendwelche Gefühle dann hoch und man hat halt nicht so wie ja im normalen Alltag, dass man sagt, oh, jetzt kommt da irgendwie ein Gefühl, jetzt mache ich mal irgendwas, um mich abzulenken, sondern man ist dem quasi ausgeliefert und ja, hat dann lässt dann einfach diese Gefühle auch zu und auch ist ja auch ein Stressabbau und es gab sicherlich auch stressige Situationen und dann natürlich auch bewegende Situationen, so wie als ich von Kolumbien nach Ecuador über die Grenze bin und da ganz viele Geflüchtete aus Venezuela gesehen habe. Also man, ja, auf dem Fahrrad nimmt man natürlich auch alles direkt nah mit, sei es jetzt irgendwelche Geschichten mit Menschen oder aber auch Tierleid. Und ja, also deswegen habe ich doch schon öfter auch mal geheult, aber auch oft aus Freude, muss ich sagen, wenn ich dann irgendwie um die Ecke gefahren bin in den Bergen und auf einmal so eine krasse Landschaft gesehen, es sind dann auch schon mal vor Freude einfach die Tränen geflossen, weil ich unfassbar dankbar bin, diese Reise gemacht zu haben.
Haben Sie irgendwann Angst um sich gehabt oder haben müssen?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also es ist traurig, aber wahr. Ja, die gefährlichsten Situationen waren leider mit Männern. Als alleinreisende Frau ja, ist man dann natürlich immer auch vorsichtig, aber jetzt auch nicht vorsichtiger als im Alltag sonst auch. Also wenn man unterwegs ist, achtet man natürlich auch mehr auf Taschendiebe oder so, aber als Frau achte ich nicht mehr als sonst auch. Leider auf irgendwelche Gefahren, die vielleicht von Männern ausgehen könnten. Da gab es sicherlich ein paar Situationen, die unangenehm waren. Dann hatte ich noch eine brenzlige Situation mit einer Biene in Griechenland, die mir in die Lippe gestochen hat. Und das hätte tatsächlich auch ja, tödlich enden können, weil der Bienenstock sonst als nächstes rausgekommen wäre, wenn ich nicht schnell die Flucht ergriffen hätte. Und ja, ansonsten gewöhnt man sich aber an sowas wie röhrende Hirsche vom Zelt oder nachts irgendwelche Tiere, die um das Zelt herum tigern.
Sie haben sehr viel selbst an Fotos gemacht, an Filmen. Sowas wie mit den Bienen kommt dann aber in dem Film nicht vor, nehme ich an, weil dann haben Sie doch keine Zeit mehr, die Kamera zu zücken, oder?
Nein, leider nicht, aber es gibt auf jeden Fall ein Video danach, als ich dann eine sehr schöne, aufgeblasene Lippe hatte.
Wie haben Sie sich verpflegt, wo geschlafen, wo geduscht? Also wir haben ja so viele Dinge, die wir in unserem Alltag als selbstverständlich hinnehmen, die wir bei Ihnen vermutlich alle von der Liste streichen können.
Ja, genau. Also auf so einer Reise lernt man dann auf jeden Fall auch so kleine Dinge, über die man gar nicht mehr nachdenkt, weiß man erstmal zu wertschätzen, sowas wie halt eine Dusche oder eine Toilette auch direkt immer zu haben. Es war dann tatsächlich so, dass ich habe die meisten Nächte eigentlich gewildzeltet, irgendwo unter Brücken, in Wäldern, in irgendwelchen Ruinen oder verlassenen Häusern, oder aber auch bei Leuten, die mich eingeladen haben, im Garten das Zelt aufzustellen. Ich glaube, das Längste, was ich ohne Dusche hatte, waren 4, 5 Tage. Da feiert man wirklich dann jeden Tropfen, wenn man unter der Dusche steht. Und Verpflegung, bei mir kommt es hinzu, dass ich seit über 10 Jahren jetzt vegan lebe. Das ist natürlich in manchen Ländern, die halt sehr fleischlastig sind, auch ein bisschen tricky, aber so die Basic-Sachen sind ja eigentlich vegan. Also wenn man jetzt irgendwie Linsen, Bohnen und sowas alles und ja, Möhren ist das beste Gemüse, weil es nicht lange hält und nicht zerdetscht wird in den Fahrradtaschen. Ja, und dann muss man aber immer schauen, okay, wie sieht es jetzt aus? In den nächsten Tagen habe ich da genug Punkte, um den Proviant und auch Wasser aufzufüllen. Muss man halt auch ein bisschen organisiert sein.
Was haben Sie, wenn Sie einen Strich drunter ziehen, über sich selbst gelernt?
Ui. Also ganz viel über mich selbst, auf jeden Fall, ja, was man für Grenzen dann doch überschreiten kann. Also sei es jetzt körperliche oder aber auch mentale und wie viel auch einfach nur mental ist. Aber auch meinen Körper und das, was er leistet, noch mehr zu wertschätzen. Weil ich finde, wir vergessen oft, was für Wundermaschinen wir eigentlich leben, und dass die halt auch besser behandelt werden sollten. Also ja, das wirklich, das ich habe von einem Tag auf den nächsten gesagt, okay, wir fahren jetzt einfach jeden Tag 8 Stunden Fahrrad und irgendwie Tausende von Höhenmetern und der Körper hat einfach gesagt, alles klar, dann machen wir das jetzt so. Und aber auch, was es für eine mentale Stärke ist. Ja, wenn man irgendwie in aussichtslosen Situationen, dass man da weiß, okay, aber irgendwie geht's weiter. Und in dem Moment ist es vielleicht krass, aber irgendwann kann man zurückgucken und denken, krass, okay, das habe ich geschafft. Krass, okay, gut. Also es gibt einem irgendwie auch so ein, ja, wie so ein Grundvertrauen irgendwie. Und auch, dass mein Glaubenssatz, dass es mehr gute Menschen als schlechte auf dieser Welt gibt, wahr ist, weil ich wirklich so viele Menschen getroffen habe und irgendwie immer nette Begegnungen hatte, auch wenn ich sicherlich einige schwierige Momente hatte mit Menschen, waren die Guten einfach ja mehr.
Da schließt direkt meine nächste Frage auf meinem Zettel an. Was haben Sie über Menschen im Allgemeinen gelernt und gibt es da irgendwas, was wir uns vielleicht in Deutschland abschauen könnten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde in Deutschland und in Europa oder in einigen europäischen Ländern man läuft irgendwie so wie fast mit Scheuklappen durch seinen Alltag. Und vor allem in Südamerika und in Zentralasien war es so, die Leute haben ihre Türen geöffnet für mich. Also sind Leute angehalten und haben mir irgendwie Wasser rausgereicht an einem heißen Tag oder irgendeinen Snack oder haben angehalten und gefragt, ob ich irgendwas brauche und haben sich richtig gefreut. Und da war irgendwie so diese Gastfreundschaft einfach. Die haben jetzt nicht irgendwie nach Geld gefragt oder so. Es war für die selbstverständlich, dass sie mich jetzt irgendwie zum Essen einladen oder auf einen Tee oder dass sie mir sagen, hier, du kannst bei uns schlafen, weil draußen gewittert es total. Und das fand ich total schön, weil man dadurch natürlich auch nochmal mehr vom Land und von der Kultur mitbekommt. Und ich glaube, dass ja, also es hat dann wirklich auch, je näher ich an Deutschland rankam, hat das auch abgelassen. Dass man da irgendwie, ja, noch, also man muss jetzt vielleicht nicht jeden Radreisenden ansprechen, ob sie irgendwie im Garten zelten wollen, aber einfach irgendwie diese Unvoreingenommenheit und Offenheit Fremden gegenüber, ja.
Sie haben, wie das heute üblich ist, medial Tagebuch geführt, unterwegs Fotos, kleine Filme gemacht, mit dem Handy. Und reicht das dann für die große Leinwand?
Also ich bin ja quasi Kamerakind durch meinen Vater, der den Fotoladen in Larsen hat. Und deswegen habe ich schon eine ordentliche Kamera auch mitgenommen. Das heißt, ich habe mit dem Handy für Instagram im Hochformat und dann mit der Kamera nochmal ordentlich gefilmt. Also ja, da ist auf jeden Fall viel Foto- und Filmmaterial zusammengekommen und der Film ist tatsächlich auch 1 Stunde 10. Also werden da auch einige Geschichten erzählt, ja.
Sie wollen auch mit diesem Film Spenden sammeln. Wofür?
Genau, also von vornherein war meine Reise oder ist meine Reise eine Spendenaktion, weil ich auf meinen Reisen davor schon immer gemerkt habe, dass es irgendwie unfair ist, dass ich nur, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin und einen deutschen Pass habe und irgendwie ja in einem wohlhabenden Land aufgewachsen bin, die Möglichkeit habe, zu arbeiten, genug zu sparen, dann meinen Job zu kündigen und loszureisen. Und dann in andere Länder zu reisen, wo ja die meisten Menschen irgendwie vom Reisen nur träumen können. Deswegen habe ich direkt gedacht, ich muss irgendwie diese Reise nutzen, um damit auch was Gutes zu tun. Und habe dann halt über die Monate und Jahre für verschiedene NGOs Geld gesammelt. Also stand jetzt über 25.000 Euro. Und Anfang des Jahres habe ich auf der griechischen Insel Samos bei einer kleinen NGO Samos Volunteers selber volontiert ein paar Monate und seitdem geht die Spendenaktion für diese NGO, die sich auf der Insel um geflüchtete Menschen kümmert. Und ja, ich hoffe, dass durch den Film, also der Eintritt ist auf Spendenbasis und dass dann nochmal gut Geld zusammenkommt für diese NGO, die wirklich super wichtige Arbeit leistet.
NGO müssen wir ganz kurz übersetzen.
Also eine Non-Government Organization, also eine Nichtregierungsorganisation, wie man auf Deutsch sagt.
Gemeinnützig.
Gemeinnützig, genau.
Wovon leben Sie selbst?
Von Ersparten. Also ich bin tatsächlich ein sehr guter Sparfuchs. Ich habe wenig teure Hobbys oder bin auch mit irgendwie einem kleinen Zimmer oder einer Mini-Wohnung zufrieden. Ich gehe nicht oft jetzt dann irgendwo essen oder so, weil so wie andere vielleicht auf einen Sportwagen oder die neuen Schuhe von weiß der Geier was sparen, spare ich halt auf Reisen. Das heißt, ich habe für diese Reise jetzt, also für den Teil vor Corona, habe ich 3 Jahre gearbeitet und gespart und dann durch Corona war ich ja dann gezwungen, wieder zu arbeiten, die 2 Jahre in Deutschland und da habe ich auch gespart und ja, dadurch finanziere ich mir meine Reisen.
Und was machen Sie beruflich, um das Geld zusammenzubekommen?
Ich arbeite als Social Media Managerin für auch NGOs. Also ich habe bei PETA Deutschland und Aktion Mensch vorher gearbeitet. Genau.
Was haben Sie in Zukunft vor? Ähnliche Projekte oder das in Anführungszeichen bürgerliche Leben?
Bei mir weiß man nie. Ich habe sicherlich die Liste, wenn man viel reist, wird ja nie kürzer, sondern eher länger, weil man dann irgendwie von anderen Ländern hört oder irgendwie noch was entdeckt, was man unbedingt sehen muss. Jetzt für den Moment ist sicherlich erstmal wieder ja auch arbeiten und das Konto vor allem füllen, das jetzt sicherlich auch erstmal sagt, so fütter mich bitte. Und dann ja mal schauen in irgendwie wie ich in einem Jahr drauf bin oder in 2 Jahren. Man weiß bei mir wirklich nie. Meine Familie hält schon den Atem an, aber ja, mal schauen.
Dann wünsche ich Ihnen ein volles Haus in Bad Lazo im Kino. Letzte Frage von mir wäre, welchen Film haben Sie da als erstes gesehen? Ich nehme an, das war das Kino Ihrer Kindheit.
Oh, das ist eine gute Frage. Ich erinnere mich, dass ich mit meinem kleinen Bruder irgendwann mal bei einem Captain Blaubeer-Film da war.
Okay. Dann wünsche ich Ihnen ein volles Haus
Nee.
in Bad Lazo und wenn Sie weitere Reisen machen, dass alles so gut läuft, wie es bisher gelaufen ist. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Tschüss.
Tschüss.